We Talk Malls.
Äußerst spannend. Sollte man probieren.
Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder?
Double Oak, doppelt gut.
Doppelt geeignet.
Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde.
Ich weiß, ich Weihnachten trinke, das ist mein Weihnachtswhisky.
Absolut erwachsen, vor allem weltweit.
Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Am Ende zählt, wir sind alle da, wir sind alle pünktlich. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei We Talk Malls. Zu unserer aller Überraschung, nein, nicht ganz heute, zu dritt und nicht mit dem angekündigten Thema für den 30.06. Alberlau, wir mussten nochmal verschieben, sorry dafür, aber wir haben ein nicht minder gutes Thema. Die alten Bekannten sind da, ich bin Malte und neben mir ist Jazz Hands.
Das musstest du jetzt noch verraten, Flo.
Oh ja.
Und hier ist Marc und ich möchte mich schon mal entschuldigen dafür, wenn ich demnächst einfach mal kurz verschwinde, weil meine Verbindung, meine Internetverbindung scheint heute nicht ganz so gut zu sein.
Ja, da kann ich mich ja anschließen, Marc. Herrlich. Das heißt also, wir möchten uns entschuldigen, dass heute Flo den Großteil des Abends alleine beschließen muss. Ich habe meinen Technikertermin am Dienstag. Wann hast du deinen, Marc?
Oh, ich habe noch gar nicht nachgefragt. Normalerweise geht das nach einem Tag oder ich drücke die Daumen.
Muss halt nur der richtige oder der falsche Tag sein. So, sorry Flo, du wolltest was sagen.
Erstmal Ticket einstellen, wollte ich sagen.
Ja,
oder Telekom oder wo auch immer.
Ja, Telekom. Ich will das hier gerne sagen. Das kommt so alle paar Wochen, sage ich das hier gerne mal, dass die dafür verantwortlich sind, dass hier nichts läuft. So ist es. Ja. Heute haben wir als Thema deutschen Whisky und zwar, Sekunde, wo, ich habe meine Sachen nicht unter Kontrolle, Palatinatus. Ein nicht ganz einfacher Name, wie ich finde, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ich fange jetzt nicht an mit der üblichen Frage, was haltet ihr von deutschen Whisky? Da können wir den ganzen Abend drüber sprechen. Wir haben schon lange keine News mehr gemacht. Ich habe mit Absicht nicht so richtig mit euch vorher drüber gesprochen, aber es gab eine News, wo ich vor allen Dingen die Reaktionen, die ich mitbekommen habe, einfach nur lustig fand. Also ich saß vor meinem, ich weiß nicht, Rechner, Handy oder was auch immer, habe das gelesen und musste laut auflachen. Die News ist folgende. Schiffers Regal, also Pernod Ricard, hat angekündigt, dass Schiffers Regal 12 Jahre, ich glaube ab, lass mich lügen, 2024 oder 2025 ohne Umverpackung daherkommt. Das ist die News.
Die Dosis passé.
Ja, ist Pappe, glaube ich. So ein eckiger Pappe.
Das ist auch so ein silberblau.
Ja. Genau. Ja. Mit so einer Glitzerfolie und ein bisschen diesem Schiffers-Symbol drauf. Aus ökologischen Gründen wurde noch dazu gesagt. Was sagt ihr zu dieser News?
Ja. Ich meine, da kann man natürlich zum einen darüber nachdenken oder fällt mir auf, okay, jetzt kündigt ihr das schon an für 24 und zum anderen, okay, ja, kann man natürlich auch gleich sagen, die haben kein Papier. Also die sparen sich einfach das Papier und machen da so ein bisschen Greenwashing, dass sie sagen, ja, nee, das machen wir aus ökologischen Gründen. Aber zum einen wollen die Geld sparen und zum anderen haben die auch überhaupt kein Papier, sage ich jetzt einfach mal. Kann man behaupten. Wissen wir natürlich nicht, ob es so ist, aber.
Es könnte mir nichts egaler sein.
So, danke, danke. Das habe ich nämlich ungefähr so, habe ich auch gedacht. Und was ich dann noch gedacht habe, ist, ja, verkehrt ist es nicht. Also die Gründe sind auch völlig egal. Am Ende verwenden sie weniger Papier. So. Und das ist. Jo. Per se eine gute Sache. Udo sagt gerade, der Bestand muss erst verbraucht werden. Vielleicht ist es auch das. Die haben noch 13 Pappen da rumliegen und die werden jetzt übers Jahr verkauft. Und dann ist gut. Was ich so geil fand, war, die Reaktion, weil es Social Media ist, war in diesen Facebook-Gruppen und so durchgehend negativ. Alle haben gemeckert. Der erste Kommentar war, ja, dann können Sie den eingesparten Preis ja an die Kunden weitergeben. Ironie off. Dann so Greenwashing-Kommentare. Dann habe ich den Kommentar gelesen, den fand ich köstlich. Natürlich haben ganz viele gesagt, ist mir scheißegal, ist Shivers, sowas trinke ich nicht, bla bla bla. Und irgendjemand hat geschrieben, ja, aber wenn man die Umverpackung weglässt, dann lässt man ja auch die ganzen Informationen, die auf der Umverpackung stehen, weg. Dann dachte ich so, ja, was für sinnvolle
Information.
Was für sinnvolle Informationen, außer ein bisschen Marketing, bla bla, steht auf der Umverpackung von Shivers Regal 12 Jahre. So.
Die 12.
Aber alle, ja, das steht auch auf dem Etikett der Flasche. Ich finde es so geil. Du kannst mittlerweile auch machen, was du willst. Irgendjemand regt sich über irgendwas immer aus. So. Weil was macht diese Umverpackung am Preis von Shivers Regal? Selbst wenn sie das weitergeben würden, sind das, was, 5 Cent im
Endeffekt? Lass es 15 sein. Aber,
ja, also.
Aber ich meine, am Ende des Tages kannst du dann auch sagen, dann, wenn du den ausgetrunken hast und die Umverpackung nicht wegwerfen musst, wird deine Papiertonne auch nicht so schnell voll. Das heißt, ich beschwere mich jetzt drüber, dass ich weniger Bewegung kriege, weil ich seltener meinen Papiermüll ausleeren muss.
Ja, Pernorica ist schuld an deinem Übergewicht.
So, aber hab ich das noch nie gesehen.
Ja. Genau das erreicht, was sie wahrscheinlich auch wollten, ne? Also, dass darüber gesprochen wird, dass in diesen Facebook-Gruppen einfach so viel Content erzeugt wird, dass sie sich da hochschaukeln, egal ob positiv oder negativ.
Ja, schade, dass Ike nicht da ist. Wir hätten Ike das mal fragen können, ohne ihn vorzuwarnen. Jetzt ist er vielleicht vorgewarnt. Aber ich dachte so, weil man stelle sich mal vor, in einem Interview fragt irgendjemand den, was weiß ich was, Head of Packaging Management bei Pernurica, würdet ihr auf eure Umverpackung bei Shivers Regal zugunsten des Klimaschutzes verzichten? Und der sagt, nein, wir wollen den Kunden Informationen darauf zur Verfügung stellen. Dann hätten sich das, doch auch alle aufgeregt.
Und das volle Shivers-Erlebnis bieten.
So, nämlich. Ich weiß nicht, es ist eine Randnotiz. I'm sorry, dass ich das jetzt hier nochmal so einbringe, aber irgendwie, ich fand das einfach kurios. Es war so Social Media in a nutshell. So, du kannst machen, was du willst. Ich denke einfach, am Ende ist es doch schlecht. Es ist nicht schlechter als vorher. Also, wieso nicht?
Nö.
Ja. Aber das wird ja, die werden ja auch häufig als Geschenkverpackungen bezeichnet.
Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also das ist nicht nur bei Shivers so, das ist generell so, dass diese Umverpackungen als Geschenkverpackung bezeichnet werden. Mhm.
Ich dachte immer, Geschenkverpackungen sind besondere Varianten. So gibt ja vom Lefroy Quarter Cask gibt es eine normale Version in der Tube und es gibt eine Version im Karton mit Glas dazu zum Beispiel. Ja. Und die kenne ich eigentlich als
Geschenkverpackung. Das wär für mich auch klassisch eine Geschenkverpackung. Aber also ich kann Marc nur zustimmen. Das steht häufig auch bei normalen Umverpackungen sagen, steht das auch mit dabei. Andererseits, ich schenke mir auch gern selbst was.
Ja.
Okay. Ich habe jetzt eine neue innovative Frage. Was haltet ihr von deutschem Whisky?
Endlich die Diskussion auf den Punkt gebracht. Marc, fang du an.
Ach, ich habe mit dieser Frage gerechnet. Hab mir schon Gedanken gemacht. 5 Minuten vorher habe ich gedacht, da wird doch sowas kommen. Oder es war auf dem Weg hier, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Nein. Und da bin ich zuerst auch die Schiene oder den Weg gegangen, von wegen, ach, deutscher Whisky. Ah. Aber. Ja, man schaut sich das mit so einer Brille an, mit so einer schottischen Brille, sage ich mal, oder so. Wie viele schottische Whiskys gefallen mir nicht? Wie viele andere Whiskys gefallen mir nicht? Da muss man sehen, deutscher Whisky ist, würde ich sagen, so kenne ich mich auch nicht aus, aber doch, kann man doch, ich glaube, da wird kaum jemand widersprechen, ist viel jünger. Also insgesamt, dass hier in Deutschland Whisky gebrannt wird oder die Brennereien, die es hier gibt, die brennen noch nicht so lange wie schottische Brennereien.
Ja.
Die kommen aus einem ganz anderen Umfeld. Das haben wir letzte Woche hier schon gehört mit dem UK, also mit dem englischen Whisky, dass die auch aus dem Bierbrauen kommen und in Deutschland ähnlich, auch aus dem Bierbrauen, aus dem Schnapsbrennen. Andere Stills, in denen sie gebrannt werden. Also das sind einfach so viele Unterschiede, dass man die so gar nicht miteinander vergleichen kann. Und es gibt tollen Whisky, auch tollen deutschen Whisky, finde ich. Aber es gibt auch ganz viele, die nicht schmecken. Aber es gibt halt auch in Schotten ganz viele, die nicht schmecken, die mir nicht schmecken. Das ist ja wieder das andere, also persönlich. Ja. Und ja.
Aber, also, finde ich sehr interessant, deine Einschätzung. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, und ich muss sagen, Hand aufs Herz, mir würden spontan definitiv sehr viel mehr deutsche Whiskys einfallen, die mir nicht schmecken, verglichen mit allen Brennereien, die ich aus Schottland so präsent habe.
Wie Udo sagt, die Wahrscheinlichkeit, einen leckeren Whisky zu erwischen, ist in Schottland eben ungleich höher als in Deutschland.
Ja, genau.
Ja, das kann durchaus sein. Was zu einer Frage führt, und das ist ja eine heiß diskutierte Frage, und Marc hat davon ganz viele Punkte gerade schon angeschnitten, die man auf zwei Arten beantworten kann. Die Frage ist, muss ich deutscher Whisky mit schottischem Whisky überhaupt messen und vergleichen? Und ich würde mal die beiden Antworten, die ich meine, mal kurz sagen. Ich glaube, du kannst als deutscher Whiskybrenner sagen, was du willst. Im großen, breiten Markt musst du das. Over and out, so.
Ja.
Ich würde für so Nerds wie uns und für jemanden wie mich, denke ich das ein bisschen anders. Ich denke es eher, deutscher Whisky ist ein bisschen so, das hinkt auch an vielen Stellen, der Vergleich, aber es ist für mich eher wie American Whisky zu schottischem Whisky. Also es hat den gleichen Namen, aber es gibt bedeutsame Unterschiede. Nur haben die Deutschen halt trotzdem ganz viel Single Malt, ne? Das ist der Unterschied, dass du kein anderes Getreide oder so häufig drin hast. Aber dadurch, dass wir ganz viele andere Brennblasen haben zum Beispiel und so, denke ich, ja, vielleicht sollte man es so ein Stück weit mehr als eine eigene Kategorie sehen und sozusagen nicht ganz so diesen Vergleich machen. Wo aber trotzdem gilt, in der breiten Masse steht Whisky drauf, vergleicht, muss ich mit jedem Whisky messen lassen. Fertig.
Also, ja. Ich finde sowieso, so eine Abgrenzung zu machen und zu sagen, darf man das vergleichen? Ich finde, man darf alles vergleichen. Du darfst auch einen Whisky und einen Gin vergleichen, wenn du möchtest.
Naja, im Endeffekt kosten beide 50 Euro und für einen willst du 50 Euro auf den Tisch legen.
Was du davon hast, das muss jeder selber bewerten. Ich finde den Punkt sehr interessant. Ehrlich gesagt, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, ob man deutschen Whisky in eine separate Kategorie tun kann, wie man Bourbon zum Beispiel in eine separate Kategorie tun würde. Dann habe ich das zweimal in meinem Herzen bewegt und dachte erst, ja, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, nein, da kann ich dir überhaupt nicht zustimmen von meiner Seite.
Geil, endlich mal.
Weil wenn ich vorne Single Malt draufschreibe, dann muss ich mich auch mit anderen Abfüllungen vergleichen lassen. Wo steht da Single Malt?
Wovon redest du bitte?
Ich habe extra noch nachgeguckt, dass es auch wirklich vorne draufsteht. Aber wenn ich vorne Single Malt draufschreibe, dann muss ich mich mit jedem Single Malt vergleichen, sei es irischer Single Malt, sei es schottischer Single Malt, sei es japanischer Single Malt, sei es englischer Single Malt. Sei es amerikanischer Single Malt. Dann muss ich mich da in jedem Fall auch eng vergleichen lassen.
Ja. Ja, gegen das Argument kann man schlecht was einwenden. Ich denke, für mich persönlich bewerte ich dadurch deutschen Whisky einfach ein bisschen anders. Ich meine damit nicht wohlwollender, ich meine anders. Es sind halt, man hat ein bisschen andere Aromen in vielen Whiskys. Man hat häufig, wo ich dir zustimme, das ist was ich sozusagen von dir gelernt habe, um mal wieder hier was Positives einzubringen. Was ich sehr, sehr viel finde, sind diese Brotnoten zum Beispiel, die ich in Deutschland, ich habe gar nicht unbedingt dieses, was ich gerade einblende, dieses deutscher Obstler-Whisky-Ding, das habe ich mittlerweile sehr, sehr selten. Ich habe das Gefühl, zumindest das, was ich trinke an deutschem Whisky, ist darüber wirklich hinausgewachsen. Aber so eine brotige Note haben ganz viele. Und ich frage mich ein bisschen, woher es kommt. Das ist was, wo ich denke, das ist noch was ich irgendwie nicht festmachen kann. Weil es kann nicht am Fasstyp liegen. Es kann nicht daran liegen, dass andere Brennblasen verwendet werden. Denn zum Beispiel St. Kilian hat diese Note auch ganz, ganz häufig. Mhm. Und die haben ja jetzt nicht so Kolonnen oder sonst was, sondern die haben ja richtig, wie soll ich sagen, richtige Potzl-Brennblase, so, ja, so wie es in Anführungszeichen sein sollte.
So wie es sich gehört.
So wie es sich gehört. Ja, also keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, das ist das deutsche Terroir. Wir essen halt Brot und es geschmeckt nach Brot.
Entweder das oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vom Maischen kommt, weil hier wahrscheinlich ganz viel vom Bierbrauen inspiriert ist. Vielleicht ist es auch die Hefe. Ich weiß es nicht ganz genau, ob die einfach die gleichen Hefestämme verwenden, weil ich habe immer das Gefühl, das haben wir bei Wireworks unheimlich doll gemerkt, dass die einfach auf eine andere Hefe setzen. Und ich finde auch, dass man das bei den Brennereien, wenn wir unterwegs waren oder speziellere, vielleicht auch nischigere Brennereien ausprobiert haben, die sich unter anderem mit ihren besonderen Hefezusammensetzungen, ihren besonderen Hefestämmen rühmen, dass das besonders rauskommt. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die besonders hervorstechen.
Der Chat pflichtet dir bei, und da unser Chat immer recht hat und geballtes Wissen hat, kann ich da mitgehen. Das ist auf jeden Fall so. Und das stimmt schon. Hefe ist super spannend. Deswegen freue ich mich total drauf, wenn Holyrood die ersten Whiskys rausbringt, weil die ja super viel mit Hefe experimentieren. Und so langsam müssten die soweit sein. Also, ja. Das kann einer der Punkte sein. Leute, es ist fast 20 nach 8. Ich habe mit meinem Shivers-Exkurs sehr viel Zeit von der Uhr genommen. Und es sind jetzt auch mittlerweile ein paar da. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn auch bei Nischenthemen ein paar zuschauen. Und ich würde sagen, wir widmen uns mal unserem ersten Whisky. Wir haben heute, wie ihr seht, es ist erstens ein bisschen aufgeteilt. Flo steuert heute mehr bei als ich. Also schon mal vielen Dank an den edlen Spender. Und wir haben nur zwei Whiskys heute. Und ein Likörchen.
Und ein Likörchen, ja. Ist das eine Premiere für uns?
Ja.
Ich weiß es gar nicht. Müsste es sein, ne? Einmal hätten wir die Chance schon gehabt, weil ich habe auch schon mal auf der Hanse Spirit früher in diesem Jahr einen sehr ähnlichen Whisky-Likör gekauft, tatsächlich. Von Thousand Mountains. Ja. Aber heute natürlich der Whisky-Likör von Palatinatus. Aber wir starten erstmal mit meiner Flasche. Ich zeige euch das auch mal so ein bisschen. Ich hoffe, man kann das irgendwas erkennen. Also da ist vorne so ein Aufkleber drauf. Das ist eine lackierte Flasche. Und der Aufkleber sagt Ruby Port Single Cask First Fill 2014 bis 2021. Das ist leider keine Fassstärke, sondern eine Trinkstärkeabfüllung. 45%, halber Liter. Seht ihr, das ist so eine von der Form her eine ziemliche Standardflasche, aber von oben bis unten lackiert. Und was ich auch sehr ungewöhnlich fand, was mich, naja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Malte hat es ja, die Haptik auch. Es ist ein Glaskorken.
Der Waterford-Korken.
Sekunde! Und
jetzt kann Marc schon sagen, was
es ist. Waterford, scheiße.
Waterford, scheiße. Scheiße. So. Hatten wir schon lange nicht mehr. Danke dafür. Ich kann sagen, was ich da darüber gedacht habe. Also der hat ja von oben so eine Holzoptik schon.
Ja.
Und ich habe den Whisky aufgemacht. Wir können ja auch gleich noch sagen, wann und wo wir die gekauft haben. Ich habe den aufgemacht und erstens, es gibt keinen Plop.
Ja.
Und der geht relativ, im Gegensatz zu Waterford, geht der sehr einfach auf. Also das soll keine Kritik sein, das ist alles wunderbar. Der ist dicht und das hält auch, man muss sich keine Sorgen machen. Aber es geht einfach
sieht auch auf. Gut aus. Also,
ja, und ich dachte, ich hätte den Korken wunderbar abgerissen. Ich habe den so aufgemacht, nicht hingeguckt, dachte so, hä, was? Und so, okay. Ja, das ist meine Erfahrung dazu. Ansonsten muss ich sagen, die Flasche sagt mir jetzt an sich ehrlich gesagt nicht ganz so zu. Aber wir haben auch schon erfahren, dass die wohl geändert werden soll. Ich weiß nicht, irgendwie, also die ist hochwertig gemacht. Die wird unglaublich teuer
absolut
sein.
Absolut.
Aber irgendwie, also, es ist nicht meins.
Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich finde, das Design ist stimmig. das Einzige, was mich wirklich stört, ist diese Undurchsichtigkeit und diese Weißlackierung, weil die sich so abhebt, auch im Regal. Zweiter Kritikpunkt von meiner Seite wäre, es gibt zwei Abfüllreihen, bei dir sieht man im Hintergrund die Dose, dass du so eine wunderschöne Dose gekriegt hast. Bei meiner war ein ganz einfacher Pappkarton dabei und du sagtest gerade, wir wollen auch noch drüber sprechen, wo wir sie gekauft haben. Wir haben sie gekauft, als wir bei Nine Springs auf dem, korrigier mich bitte, Fest des deutschen Whiskys waren.
Ja, ich glaube,
das Festival, genau.
Das ist ja schon ein paar Tage jetzt her, das war Anfang Mai. Ich weiß nicht, ob es schon mal hier auf dem Stream zur Sprache gekommen ist, aber das war der Auftakt für meine Freundin und mich, einen zweiwöchigen Urlaub mit Reise durch ganz Deutschland zu machen. Und selbst diese Reise im Auto von Station zu Station hat diese Pappverpackung nicht überstanden, weil die wirklich sehr anfällig war und danach überhaupt nicht mehr ansehnlich. Deswegen habe ich sie schon vor längerem entsorgt tatsächlich. Mhm. Und da muss ich sagen, also die macht mich auch nicht ganz so glücklich. Der Inhalt dafür umso mehr. Ich kann schon mal einen Vorausblick, sag ich jetzt mal, geben. So sieht nämlich der Likör aus.
Ach so.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, sollen auch zukünftig die neuen Abfüllungen in diesem Layout erscheinen, was mir bedeutend besser gefällt, weil ich finde die Flaschenform und den Korken, der Korken ist übrigens hier auch anders, das hat man ja wahrscheinlich gesehen, das ist dann Kunststoffkorken. Ja. Mit Holzapplikationen oben, macht für mich ein viel stimmigeres Gesamtbild und viel mehr Lust auf den Whisky und fügt sich harmonischer in mein Whisky-Regal auf jeden Fall ein. Also für mich Verbesserung an allen Fronten, wenn das so kommt.
Ja. Ich habe noch einfach mal aus meinem Dramway-Kanal das Video in Chat geballert, was mit dem Festival des deutschen Whiskys zu tun hat. Da ist mehr Dramway drin, aber so ein paar Aufnahmen, wie es da aussah, sind da auch dabei. Wenn ihr reingucken wollt, guckt da rein. Und ich kann einmal kurz vielleicht die Abfüllung dieses Mal nicht in der Whisky Base, sondern einfach zeigen. Also das ist die wir jetzt im Glas haben werden oder schon im Glas haben. 52 Euro. Wir haben ein bisschen weniger Messepreis gezahlt, unter 50 war es auf jeden Fall für Flo. Genau, findet ihr im Webshop beim Weingut und Destillerie Thomas Sippel, weil das sind die hinter Palatinatus stehen. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle nach 23 Minuten im Stream dann auch mal erwähnen. Ja. Okay, wollen wir uns mal dem Whisky widmen?
Sehr gerne.
Ich weiß nicht, ob ich das vorher sagen sollte, bevor wir den trinken. Naja, die Flasche erinnert mich nur an so Rasierwasser. Also so weiße,
Old
Spice.
Bin ich völlig raus.
Du kaufst Rasierwasser in der Halbliterflasche? Wie oft rasierst du dich?
Nicht so häufig, wie man sieht.
So. Wer hat Brot? Ich nicht so viel. Ich habe dafür Gewürzkuchen oder sowas.
Mhm.
Fast in Richtung Spekulatius.
Pfefferkuchen, ja. Mhm.
Wir müssen doch eigentlich auch noch unsere bedeutungsschwangere Frage stellen, wer trinkt denn heute deutschen Whisky mit uns?
Wir müssen sowieso die Frage stellen. Chat, was trinkt ihr denn heute? Spotify-Hörer, was trinkt ihr denn beim Autofahren gerade?
Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ach, gibt's ja eh noch nicht. Ich dachte gerade an autonomes Fahren und was. Ja.
Wenn du kein Lenkrad mehr hast, darfst du auch beim Fahren trinken.
Ah, so. Danke.
Dann baue ich das jetzt vorher immer ab.
Da kommst du aber auch aus eurer Parklücke nicht raus.
Ah, muss man mit viel Schwung und Schwerkraft, keine Ahnung. Carsten sagt, glaube ich, gerade, dass meine Frage, hast du Brot, auch von einer Ente gestellt werden könnte.
Oh, wie süß. So, ja, so habe ich auf diese Nachricht noch gar nicht geschaut. Aber ist das eine so hervorragende Interpretation? Oder? Ja, absolut. Absolut.
Spricht die Ente so? Hat du Brot?
Okay. Ralf hat noch nichts im Glas, er macht Thunfisch-Bohnensalat.
Dann wünsche ich dir, dass das, was du nachher im Glas hast, nicht danach riecht. Weil ich glaube, ein Destillat, das nach Thunfisch-Bohnensalat riecht.
Ich glaube, danach kann man nichts trinken. Also kein Whisky, oder?
Also ich hoffe, dass egal, was ich im Glas habe, es nichts mit Thunfisch-Bohnensalat zu tun hat.
Stören dich die Bohnen?
Nee, mich weniger die Bohnen. So, also, ich probiere es nochmal in geordnete Whisky-Stream-Bahnen zu denken. Was habt ihr? Also ich habe wirklich so eine Gewürzkuchen-Spekulatius und so ein bisschen so eine Brotrichtung. So ein Graubrot.
Nee, also
ich finde schon...
Ich habe kein Brot.
Nee, Brot habe ich heute zum Glück auch nicht. Ist für mich sonst ja immer eine sehr dominante Nuance, die deutscher Whisky gerne mitbringt. Haben wir ja schon jetzt hinreichend diskutiert. Ich habe aber auch gerade am Anfang hatte ich eine wirklich ausgeprägte Rosinennote da mit drin. So richtig Rosinenbrötchen, um die Brücke zu schlagen.
Ja, kann ich. Die Rosine verstehe ich ja. Definitiv. Wollen wir probieren einfach, um mal zu gucken, was passiert? Mhm. Wir haben 45%.
Er hat auch nicht die unendliche Tiefe, ne? Dass man jetzt hier noch 6 Stunden sitzt und noch irgendwo einen Bananen-Birnen-Muffin mit Zigarre und Ledersessel irgendwo findet.
Geil, jetzt stelle ich mir einen Bananen-Birnen-Muffin vor, der Zigarre raucht und dabei auf dem Ledersessel sitzt. Ich sag's immer wieder, das Leben wäre viel schöner, wenn es ein Comic wäre. Naja,
Vorsicht.
Ich sag mal, Leute, Prost.
Prost. Prost. Sorry, verlaufen.
Boah, Flo, da hast du einen guten Whisky gekauft.
Sehr ordentlich.
Muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
Er hat so eine leichte Chili-Schärfe.
Ja, das stimmt. Und hinten raus wird der für mich relativ bitter.
Okay, bitter.
Ist für mich ein Whisky, den ich auf die erste Hälfte finde ich richtig, richtig, richtig gut. Da ist er total süß. Ich finde, der hat ein tolles Mundgefühl. Der ist richtig so mundausfüllend und schön irgendwie. Und dann kippt er mir so ein bisschen zu sehr. Dann kommt nicht diese, ich hätte jetzt einfach mal platt gesagt Schärfe, aber so Chili trifft es sehr, sehr gut. Und dann geht er in so eine Eiche rüber, die für mich in so eine ganz ganz hohe Kakao-Geschichte reingeht. Irgendwie. Und jetzt habe ich im Abgang, wo ich die ganze Zeit sabbel, habe ich Pflaumenmus.
Würde auch hervorragend zu den Gewürzen passen. Also ich kann deiner Reise sehr, sehr gut folgen. Aber das Ganze hast du mir eigentlich ein bisschen zu deutlich gesagt. Eigentlich würdest du es so erzählen müssen. Nein, eigentlich, mein Erlebnis ist eher so ein bisschen in Watte gepackt. Also die Nuancen sehr auf den Punkt für mich getroffen. Aber ich finde nicht, dass er wahnsinnig prägnant ist bei vielen von den Dingen, die er tut, sondern es ist eher auf der leichteren Seite.
Ich weiß nicht, ob das bei mir dann daran liegt, was ich gegessen habe oder was ich vielleicht noch nicht gegessen habe oder was ich vorher getrunken habe. Aber ich habe jetzt auch im Abgang was sehr Würziges, was sehr fast schon Mineralisches, als wenn ich wirklich die schmecken ja nach nichts, aber so Metall einmal so da längs gehe und das und hinten raus wirklich sehr viel Eiche oder Holz. Aber auf so einer ganz, nicht so eine Tiefe, dunkle, ich weiß nicht wie, ich habe nämlich eben die ganze Zeit überlegt, an was mich das erinnert. An vielleicht was so ein bisschen Säure. Früchte, mhm. die, ich weiß nicht, ob Pflaume das nachher.
Also ich habe jetzt noch Lakritz, falls irgendjemand. Mhm. Und zwar nicht mhm. Süßholz, sondern wirklich eher in eine Lakritz-Richtung.
Salmiak-Richtung?
Ja, ja, genau, meine ich. Mhm. Genau. Ja. Also etwas schärfer sozusagen, nicht, mhm. nicht ganz so süß. Eine Sache ist es definitiv nicht, ein Obstler.
Nee.
So, also nee. Dieses Vorurteil Nein. ist hier wirklich, es ist oh. sehr eigenständig.
Ja, ganz klar. Aber also ich habe gerade noch mal einen Schluck genommen, den ich nicht so viel bewegt habe, sondern den ich schneller runtergeschluckt habe. Und dann kam eine deutliche Brotnote durch, die du die ganze Zeit auch schon beschrieben hast, dieses Graubrot, Sauerteig. Die kann man auch sehr prägnant.
Ja, doch, ich habe die auch. Ja, für mich wirklich zweigeteilt. Die erste Hälfte, ich will nicht sagen, liebe ich, aber die erste Hälfte finde ich richtig gut. Die zweite Hälfte, aber ihr kennt mich, die zweite Hälfte würde ich dann an Marc übergeben, glaube ich.
Oh, danke, ich nehme sie. Nee, ich finde die jetzt auch sehr salmiakig. Sehr salmiakig. Lakritzig.
Mhm. Mhm. Wir verstehen dich.
Und trocken. Also so ein ganz trockener Wein.
Hm. Was er nicht hat, was bei mir bei Port manchmal kommt, also er hat weder Vollmilchschokolade, das hat Port für mich relativ häufig, und manchmal finde ich Portfässer etwas muffig.
Mhm.
So nach dem alten Keller. Und das hat er nicht.
Hat er gar nicht, ne? Nee. Das ist eine sehr, ist eher sehr auf der frischen Seite vom Port.
Ja. Ich glaube, ich trinke schneller als der Schnitt. Was soll das denn heißen?
Verstehe ich auch nicht.
Ich glaub, Ralf wollte uns durch die Blume sagen, dass wir mal den nächsten probieren sollen. Ich glaube, er hat genug gehört.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es bezog sich darauf, dass ich schon 2 oder 3 Mal nachgenippt habe. Aber ich habe noch ganz gut im Glas. Also hey, ich bin sehr zurückhaltend hier.
Was sein, da bist du besser ja, dabei noch als ich, würde ich sagen.
Ja, du warst einfach nur geizig. Ich hatte
ja auch nicht so viel. Ja, ja.
Ja, das... Sehr klar. Nur beim Likör war das Glas ganz voll.
Ja, den Likörchen? Da gönne ich dir was.
Wobei die Flasche ganz gut an Luft verloren, an Inhalt verloren hat. Und an Luft
ja,
verloren,
die ja? Hat sich auch, die ist natürlich genauso mit durch Deutschland gereist und hat diverse Stationen gesehen wie die wie der Ruby Port. Und der Butterscotch-Likör hat sich herausragender Beliebtheit erfreut unterwegs. Also ist wesentlich besser angekommen als der Ruby Port.
Gut. Aber wir müssen doch einen dazwischen schieben und jetzt interpretieren wir Ralfs Kommentar einfach in die Richtung und gehen mal zu meinem rüber, oder? Den ich mitgenommen ja, gerne. Habe. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Wir standen ja also vielleicht noch ganz kurz zur Rückbesinnung. Wir standen sehr lange bei Palatinatus am Stand und haben uns, glaube ich, im Endeffekt durch alles durchgetrunken, was da war, oder Flo? Kommt das hin? Mehr oder weniger? Also
bei Palatinatus haben wir sehr breit probiert, ja.
Ja. Mhm. Und ich bin absoluter Muscatella-Fan, was den Vorteil hat, dass meine Frau es ganz furchtbar findet und deswegen solche Weinflaschen mit Muscatella doch eher, ihr ist das zu schwer und so, zu kräftig und so. Eher dann meine Aufgabe sind, was allerdings häufig auch eine schwere Aufgabe ist. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, diesen Fasstyp zu sehen und ich habe dann, ich glaube, es gab auch eine 45% Version, ne?
Mhm. Aber das gab es häufiger, dass du gleiche Fässer mit unterschiedlichen Stärken kriegen konntest.
Aber ich habe gesagt, komm Leute, was soll's. Ich nehme die Fassstärke. geht mir weg mit 45%. Wie soll ich denn da betrunken werden? Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt für immer im Internet. Ne? genau, und deswegen, ich habe das kurz nebenbei rausgesucht, habe ich hier zugegriffen, Muscatella Cask Nummer 58, nochmal schnell gecheckt, das stimmt. Und der hat jetzt, wir springen ein bisschen weiter in die Richtung Fassstärke bei 59,8%, hören wir auf. Kostet halb Liter 69 Euro. Messepreis war, wie gesagt, etwas günstiger, irgendwo in den 50ern. Es war ein sehr ansehnlicher Messepreis. Ja, genau, halb Liter. Und wir sprechen aber von einem sehr viel jüngeren Whisky, nämlich 2019 bis 2022. Also sehr jung. Hat hinten noch so einen Aufkleber, das hat deiner nicht. Was ich sehr interessant finde bei dem ist, warum steht da so groß handcrafted drauf? Also da steht Fassnummer, das ist irgendwie deutsch. Dann steht da so ganz groß handcrafted. Naja.
Die haben das Design und da wussten sie nicht, also für andere Sachen, da wussten sie nicht, was sie eintragen sollten. Ja. Handcrafted. Was ist denn das Gegenteil dazu?
Weiß nicht. Aber vielleicht gibt es ja frischen Spargel aus der Küche, sage ich dazu nur. Das war nämlich bei unserem Hotel da. Die haben alle Sachen, die sie so auf Tafeln geschrieben haben, haben sie ganz viele Anführungszeichen benutzt. Und es gab frischen Spargel aus der Küche.
Oh mein Gott.
Was wirklich dazu geführt hat, dass wir uns gefragt haben.
Oh Gott.
Was ist los? Ich glaube, es soll einfach nur eine Betonung anzeigen, sozusagen. Ja. Aber
ja. Oh, da gibt es doch auch irgendwie so einen Social-Media-Kanal, der irgendwie falsch benutzte Anführungszeichen oder überhaupt falsch benutzte Satzzeichen.
Oh Gott. Anprangert.
Ja.
Don't dead open inside, sage ich das. Ja. So. Jetzt müsst ihr mir sagen, ob ich einen guten Whisky gekauft habe oder nicht. Und Ralf hat es erklärt. Er meint, wenn du schneller trinkst, so wie ich, dann kriegst du eher die Brote.
Ah, das kann durchaus sein. Passt genau zu dem, was passiert ist. Das ist doch schön.
Was sagt ihr zum Alkohol?
Schon ziemlich dominant für mich.
Ja. Im Vergleich auf jeden Fall spürbar, ja.
Aber ich finde ihn ganz vernünftig eingebunden für 3 Jahre und 60%.
Ja.
Geht das noch? Also man kann mit der Nase einigermaßen rangehen und macht nicht so, oh mein Gott, was ist hier los?
Ja. Das auf jeden Fall.
Ja. Das stimmt.
Aber ja, ihr habt recht, man sollte nicht zu tief einatmen.
Habt ihr ein deutliches Nussaroma bei dem? Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber es könnte so ein bisschen Walnuss sein. Walnuss, aber nicht frisch geknackt, sondern eher aus der Packung. Also so Walnusskern aus der Packung.
Ja. Verstehe ich. Der ist unglaublich, das wollte ich sagen, das passt jetzt nicht dazu, aber der ist unglaublich viskos, oder?
Klebt da für dich sehr. Ja,
guck mal, wie das bei mir am Glas runterläuft.
Aber das hatte der andere auch schon. Also der Report hat das auch. Die sind, ja.
Sieht man Tut das? Mir leid, dass ich dir das wegnehmen mag.
Alles gut, ich teile das gerne mit euch.
Und was Nadeliges hat er. Aus Entfernung. Finde ich. Oder Harz.
Ich glaube, in den Genuss, so Muscatella zu trinken, bin ich noch nicht gekommen. Ist auch ein schwerer Süßwein?
Ja.
Italienischer, nach dem Namen? Vermutlich?
Das ist die Traube.
Ah, okay.
Okay. Oh, zu tief.
Marc fällt so rückwärts vom Spiel. Oh! Ja, pur probieren.
Ja, ne? Sehr gern.
Prost.
Prost.
Prösterchen. Ich hatte eine sehr interessante Assoziation. Eine mit Tannennadeln oder von mir aus auch Tannenzapfen, da funktioniert es noch nicht so gut, gespickte Ananas.
Okay.
Und hinten raus ist der so komisch würzig, dass ich fast denken würde, er wäre rauchig.
Okay.
Wir sind heute gar nicht auf einer Linie.
Alles nee, klar. Nein. Ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Ich habe mich aber auf etwas andere Aromen konzentriert. Tannennadeln oder Tannenzapfen, die in irgendwas drinstecken, hundertprozentig. Das ist halber Weg zum Zirbengeist. Richtig, richtig ausgeprägt. Mit der Ananas tue ich mich ein bisschen schwer.
Ja.
Und da würde ich wahrscheinlich doch eher zu was Rotfruchtigerem tendieren. Bin mir noch nicht ganz sicher, was. Hinten raus fand ich die Würze sehr interessant, weil ich habe gedacht, oh, hinten raus wird er ein bisschen minzig. Und da habe ich mich gefragt, ob wir vielleicht da das Gleiche meinen oder ob ich gedacht habe, oh, da ist so ein bisschen frische Minze, die kommt hinten raus hoch und habe mich darauf so festgebissen, dass ich gar nichts anderes mehr gefunden habe, wie die Würze, die du angesprochen hast.
Nee, du hast einfach den feineren Gaumen, du hast vollkommen recht. Das ist minzig. Es ist, ich habe trotzdem, also der ist nicht rauchig. Der hat sowas wie, wenn man vor 10 Minuten Minzkaugummi gekaut hat, noch so ein bisschen irgendwie diesen Minzgeschmack im Mund hat, aber gleichzeitig hat er so richtig alte Dachbalken.
Mhm. So. Jetzt bin ich wieder voll an Bord.
So, und irgendwo dazwischen habe ich gedacht, Moment mal, was ist hier los? Ist das Rauch? Aber ich brauche dich als meinen deutschen Whisky-Führer und irgendjemand hat es schon hier. Priming by Flo. Ja, Münze. Und es bleibt der Dachball.
Ja.
Von so einem richtigen 1618 gebautes Bauernhaus oder so.
Genau das. Genau das.
Marc haben wir irgendwo verloren. Irgendwo zwischen dem Bauerngarten und dem Bauernhaus ist Marc ganz woanders abgebogen. Oder so.
Bringt er für euch nicht nur den Balken, sondern auch den etwas feuchten Staub mit, der auf dem Balken drauf liegt?
Ja. Es ist Dachboden oder so. Mhm.
Ja, Feuchtigkeit, ja, Staub weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber ich finde, bei dem passiert auch ganz viel. Also gerade im Abgang, gerade auch da wieder in den Eichennoten, in der Würze, finde ich, spielt der ganz schön, geht vor und zurück, wird wieder ein bisschen süßer, wird wieder ein bisschen würziger. Das, was, glaube ich, Malte, was du am Anfang meintest mit der Ananas vielleicht und dann die Minze, dann kommt wieder ein bisschen was Prickelndes rein. Ich finde den richtig spannend.
Carsten, keine Enten dieses Mal.
Schon wieder kein Brot.
Nack, kein Brot. Bei dem gibt es kein Brot für mich. Heute gibt's kein
oder das, von mir.
Das bei dem Brot ersten sollten wir im Vergleich nicht mehr geben.
Ich bin gerade noch mal zum ersten zurückgegangen, ganz kleinen Schluck genommen, einen ganz kleinen Schluck reif. Ja. Und wenn man den schnell trinkt, dann hat er was von Graubrot.
Jetzt für den zweiten 0 von 5 deutschen Whiskybroten von meiner Seite.
Das ist auch so toll bei Deutschen. Ja. Ja,
der erste hat 1,5 von 5 Broten.
Ja, 1,5 bis 2. Mhm.
Gibt es denn bei YouTube ein Brot-Smiley?
Zur Not muss Carstens Ente als Stellvertreter für das Brot stehen.
Hey, es gibt kein Brot. Brokkoli gibt's.
Brotkoli?
Brotkoli? Ah.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, der geht.
Nee, wahrscheinlich nur ein Baguette oder sowas. Doch, da gibt's doch ein Brot.
Ha, Carsten hat's gefunden.
Toastbrot. Aber muss man nach Toast suchen? Ja, ich werde jetzt nicht nach Kastenbrot. Oder ist es ein Karstenbrot? Oh Gott. Oh, ja, es ist Freitagabend, ne? Die Woche war lang. Carsten, du musst uns gleich mal sagen, wie wir an diesen wundervollen, dieses wundervolle Emoji kommen. Denn auf meinem, bei meinem YouTube, wo ich gerade eingeloggt bin, funktioniert das nicht. Vielleicht geht es ja bei deinem YouTube anders.
Oh, Deutschland, das Brotland.
Denitiv.
Obwohl, ich glaube, es war in den Tagesthemen, da haben die einen amerikanischen da hier während der NATO-Übungsmission interviewt und der meinte, er wäre schon in 3 verschiedenen Restaurants gewesen und hätte 3-mal Schnitzel gegessen und die hätten alle unterschiedlich geschmeckt. Deutschland ist toll, meinte er. Ja.
So, wieso nicht? Ja. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, ja, kurz vor Corona hatten wir einen Wissenschaftler aus Armenien hier, der dann übers Wochenende einfach auch zu uns nach Hamburg gekommen ist, ein super lieber Kerl. Mit dem bin ich morgens einfach zum Bäcker um die Ecke gegangen. Flo weiß ja, dass unser Bäcker, da braucht man eine Fachausbildung. auch ein super lustiger Typ, der da mit mir reingegangen ist. Ich habe so ein paar Brötchen gekauft, dann sind wir wieder raus und dann meint er so auf dem Rückweg, lernt ihr das schon im Kindergarten oder? Weil er war wirklich platt davon, dass ich gesagt habe, ja, dann habe ich noch 2 davon, 2, ne, Roggenknackis darfst du nicht bestellen, die heißen Roggenkrustis, sonst wirst du böse angeguckt und solche Sachen. Und er war total fasziniert und hat das aber total geil mit so einem Humor genommen. Carsten ist wahrscheinlich irgendwie auf dem Handy unterwegs, wo das dann vorgeschlagen wird. Ah. Weil hier, ich kann nur auf die normalen YouTube-Schmileys zugreifen.
Wo du das gerade erzählst, da kriege ich direkt wieder Erinnerungen an die vielen tollen Sachen, die ich schon bei eurem Bäcker da um die Ecke erlebt habe.
Ja, das Brötchen mit dem Käse.
Oh, das Brötchen mit dem Käse ist, glaube ich, das prägendste Erlebnis bis heute. Ja. Das war eine Nummer. Muss ich da jetzt einen kurzen Abriss von erzählen?
Ich glaube, du musst einen kurzen Abriss
erzählen. Okay, ich halte den Abriss ganz kurz. Wir waren unterwegs, wir wollten S-Bahn fahren, ich hatte Hunger, ich wollte ein Brötchen. Ich wollte gerne ein Brötchen ohne Fleisch. Und es lag genau ein Brötchen mit einem französischen Edelschimmel-Weichkäse in der Auslage. So, das war genau ein einziges Brötchen mit Käse. Sonst war auf allen anderen Brötchen Fleisch. Und dann dachte ich, ist es Brie, ist es Camembert, ist es irgendeine deutsche Abwandlung von dieser Käseart? Naja, egal. Ich weiß es nicht genau, also gehe ich auf Nummer sicher, weil ich auch schon vorgeschädigt war, was die Präzision angeht, mit der man dort bestellen muss. Sagte dann, ich hätte gerne das belegte Brötchen mit Käse. Und dann ging die Verkäuferin zur Auslage, guckte in die Auslage, guckte mich an, als ob ich einen Schaden hätte. Guckte in die Auslage, sagte, Käsebrötchen haben wir nicht. Ich sage, ja, aber da liegt doch eins, da ist Käse drauf. Das ist kein Käse, das ist Brie, sagte sie. Und griff völlig entnervt zu diesem Brötchen. Ja. Und hat es mir eingepackt und verkauft. Und seitdem erzähle ich jedem von diesem
Erlebnis. Traust du dich alleine nicht mit zu unserem Bäcker? Ja. Ich möchte anmerken, wir haben einen sehr guten Bäcker. Ich mag den sehr. Also von der Qualität der Backware ist der sehr, sehr gut. Aber es ist norddeutsch kühl.
man muss halt wissen, was man möchte. Ne?
Genau. Und sehr stolz auf ihre Backwaren und auf ihre belegten Brötchen.
Anscheinend.
Aber ich finde, dein Gast hat das unglaublich gut auf den Punkt gebracht. Weil beim Bäcker bestellen ist ein absolutes Minenfeld. Wenn man da mal drüber nachdenkt. Also wenn ich woanders hinfahre, nirgendwo habe ich so viel Angst, wie in einen deutschen Laden zu gehen, wie wenn ich zu einem Bäcker in einer anderen Stadt gehe.
Warte, nicht mal für Subways?
Nein.
Nein,
vor Subways habe ich überhaupt keine Angst.
Ja, Flo und ich haben
einen Gegner.
Wir haben schon in so vielen Ländern bei Subway bestellt.
Zum Bäcker gehen ist ein Minenfeld, weil es fängt ja schon an, doch bevor du richtig anfängst zu bestellen, du musst dir überlegen, wie viel Brötchen du haben möchtest. Aber sagst du das zu Anfang? Weil ich habe Bäcker gehabt. Wenn du reinkommst und sagst, ich hätte gern drei so, dann kommt die Frau schon über einen Tresen, weil sie sagt, ja, ich weiß doch gar nicht, was für eine Tüte ich nehmen soll. Was fällt Ihnen ein? Sagen Sie doch, wie viel Brötchen Sie wollen.
Unser Bäcker.
So, gehst du zum nächsten Bäcker, komme ich an, sage, ich hätte gerne insgesamt 8 Brötchen. Dann nimmt sie sich die Tüte und fängt an, 8 Weizenbrötchen da reinzuhauen. Ich habe ja gesagt, ich will 8 Brötchen.
Ja.
Ich sage, okay.
Ja, oder es kommt jetzt, sagen Sie mir, welche Brötchen. Ich muss schon wissen, welche oder sowas. Und du hast natürlich auch noch, wir driften total ab, ne? Aber ist egal. Es geht ja um deutschen Whisky und so, das passt heute schon. Es ist ja auch noch häufig, wenn du das am Wochenende irgendwie machst, ist eine Schlange da und das muss einigermaßen schnell gehen und sonst schnauft er hinter dir schon, wenn das nicht reibungslos flutscht. Also da ist auch ein gewisser sozialer Druck ist ja auch noch vorhanden. Du willst ja nicht den Tag um 8 Uhr morgens mit einem Scheitern beginnen. Das ist ja
völlig richtig.
Das ist, da musst du aufpassen.
Das also, stimmt. Wenn ihr morgen beim Bäcker steht und Brötchen bestellt, denkt an mich und an meine Furcht davor, zum Bäcker zu gehen. Zumindest zu einem fremden Bäcker zu gehen.
Direkt anfangen zu weinen. Wollen wir den Abend, bevor wir gleich eine Abschlussrunde machen, natürlich auch nochmal über die Whisky sprechen, beschließen mit der Premiere und jetzt unauffällig, ich habe noch nicht eingeschenkt. Also ich habe dich ja mit den Jazzhands schon vorgeführt. Ich kann jetzt auch gerade sagen, dass Marc gerade gesagt hat, die Samples von Flo sind gar nicht gelabelt. Und ich habe gesagt, Marc, ist gar kein Problem. Mach einfach eins auf und riech dran. Und dann hat er das aufgemacht, dran gerochen. Ich habe ihn gefragt, ist das der Whisky? Weil Marc wusste, glaube ich, gar nicht, was das zweite ist. dann hat er so geguckt und meinte so, ja. Und dann habe ich gesagt, mach mal das zweite auf. Dann hat er so dran gerochen und hat gesagt, ja, alles klar. gar keine Frage.
Ich habe ihn ja auch diesmal noch nicht eingegossen, weil ich gedacht habe, machen wir später.
Denke ich auch. Ich kann übrigens noch ergänzen, ich habe nochmal fleißig verdünnt und dann finde ich ihn wesentlich besser.
Dein Muscatella. Bisschen Wasser tut ihm gut.
Richtig gut tut ihm
das. So, Flo, was gibt es über den Likör zu erzählen?
Die Flasche habe ich ja schon gezeigt. Ich halte sie auch gerne nochmal hoch. Ich finde sie wunderschön. Also die Flaschenform mit dem goldenen Aufdruck und sowas, ganz hervorragend designt. Sieht sehr, sehr schön aus. Die Farbe kommt toll durch mit dem dicken, wertigen Boden und sowas. Es ist ein Butterscotch-Likör. Also auf Basis des Single Malts würde ich jetzt mal erwarten. Halber Liter, 20 cl, hat, glaube ich, auf der Messe 17 Euro gekostet oder so. Ist mir ins Auge gefallen. Wir durften ihn ohne Umschweife probieren, gab es sogar kleine kostenlose Samples und ich war sofort begeistert. Ich war doppelt begeistert, weil es auf der Messe nicht nur diese Flasche gab, sondern auch diese Flasche in XXL. Man hätte sie direkt in der 3,5 Liter Flasche, aber genau im genau gleichen Layout, in der gleichen Flasche und sowas, mit 3,5 Liter Volumen kaufen können. Ich war hin und weg, ich war absolut begeistert. Und dann habe ich gedacht, was soll ich mit 3,5 Liter Butterscotch-Likör?
Naja, und dann siehst du, was passiert ist.
Ja, aber dann habe ich gedacht, ich kann mir auch noch mal eine kleine Flasche neu kaufen.
Wenn ich kurz einen Versprecher von dir korrigieren darf, 20% halber Liter. Du hast gerade 20 cl gesagt, glaube ich.
Ach so, nein, ist genau, 20% halber Liter. Also es ist ungefähr die Hälfte Scotch und die andere Hälfte Butter.
Ja, wie gehen wir mit einem Likör um? Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht 20 Jahre dran rumzuspielen. Ne? Der riecht extrem süß, vanillig, karamellig, wie Fudge.
Ja, also an dem Butterscotch gibt es keinen Weg dran vorbei. Das ist beim Whisky, ich finde diesen Kontrast eigentlich immer ganz schön, weil beim Whisky, selbst wenn du sehr intensive Aromen hast, sind es, ich glaube, wenn du es auch nicht gewöhnt bist, nach diesen Aromen zu suchen, sind es immer eher Nuancen. Weil man hat ja immer ein sehr homogenes, eigentlich ein sehr einheitliches Grundprodukt, aus dem das Ganze entsteht. Und mit diesem Likör ist es einfach Butterscotch ins Gesicht.
Naja, dann probieren wir den einfach mal ins, also, ne?
Ins Gesicht.
Prost.
Slanche.
Prost. Allein wenn man schon an dem riecht, ist der schon unheimlich dicht und cremig. Ist der also so richtig so, verklebt alles im Mund, oder?
Das tut er auch.
Getrunken.
Ich also, sehe es noch in eurem Gesicht. Mach einfach mal. Man muss echt sagen, der ist unglaublich lecker. Es ist einfach. Also, man muss süße Sachen mögen.
Ja.
Aber der ist total cremig und schmierig und klebrig. Und
also, ich hab im Antrunk habe ich so eine gewisse Süße. In der Mitte habe ich eine gewisse Süße. Und hinten raus habe ich eine brachiale Süße. Und dann kommt ein bisschen Karamell.
Aber er hat so eine leichte Mandelnote mit drin, die ich super schön finde. Oh, also,
ich glaube, ich Richtung Bittermandel sogar, oder?
Ja, bisschen bitter.
Bisschen bitter.
Ich glaube, ich könnte. Das ist wie eine Tüte Chips, ne?
Ja.
Da kannst du erst aufhören, wenn die Flasche leer ist, sozusagen. Oder du so voll, dass du also.
Fantastisch. Also es ist natürlich kein klassisches Whisky-Trinkerlebnis im engeren Sinne, sondern es ist ein bisschen, als ob du so eine Schokosoße für Eis im Glas hättest oder so. Also ich könnte mir den wirklich vorstellen, so Kugel Vanilleeis und da einfach so einen kurzen davon drüber.
Perfekt. Passt. Ich glaube, ich würde gar kein Vanilleeis nehmen. Ich würde was nehmen, was mehr Kontrast darstellt. Ja. Aber wir haben oben zum Beispiel ein sehr leckeres Haselnusseis gerade. Mhm. Also oben ist der
künstliche Gänse. Ja.
steht jetzt nicht bei uns im Flur einfach so eine Packung Haselnusseis. aber das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
Wow. Das Hauptproblem ist, diese Flasche muss unausweichlich, egal was man vorher getrunken hat. Selbst wenn man Octomore vorher getrunken hat, muss das die letzte Flasche des Abends sein. Egal, was man vorher getrunken hat.
Ja, die klebt einem alles dicht. Wenn ich jetzt zum Whisky zurückgehen würde, würde ich wahrscheinlich auch, der wäre einfach nur bitter. Würde ich tippen.
Ich werde es ausprobieren. Ich habe mir extra zwei kleine Schlucke übrig gelassen.
Mhm.
Und weil ich feige bin, trinke ich noch ein bisschen Wasser dazwischen. Einfach nur, um dem Ganzen überhaupt eine Chance zu geben.
Ich habe bei dem ersten in der Nase Paprika-Chips und auf der Zunge nur Eiche. Also wirklich, das bringt alles durcheinander. Ja, ich schiebe das mal zur Seite. Das ist echt nicht schön.
Also die Paprika-Chips, die kommen schön durch, ja, beim ersten.
Es trinken alle gleichzeitig, das ist wieder das Problem.
Und damit macht man sich keinen Gefallen.
Das ist echt nicht schön.
Holy moly. Das ist, als ob du eine trockene Eichenbowle ableckst.
Ja, als ob ich hier reinbeißen würde.
Ja.
Also in das Fass, was neben mir steht. Hallo Spotify-Hörerin. Abschussrunde. Den Likör lasse ich mal, würde ich mal sagen, nehmen wir außer Konkurrenz. Der ist wirklich, also es ist eine Empfehlung. Wenn ihr süß abkönnt, dann probiert den mal. Übrigens auch den Salted Caramel von der Sauerländer Edelbrennerei ist im gleichen Zuge zu nennen. ist auch extrem lecker. Wir können ja demnächst mal einen Whisky-Likör-Stream machen, nachdem wir Whisky-Cola schon gemacht haben.
Ja.
Der Damm ist gebrochen. Whisky-Cola, danach englischer Whisky und dann Likör. Hier ist alles egal. Ich würde für die Abschlussrunde zwei Fragen stellen. Erstens, war das heute für euch ein gelungener Schritt in Richtung von ach, deutscher Whisky gefällt mir ganz gut? Und zweitens, bei zwei Whiskys vielleicht schwer zu sagen, Gibt es was, was euch besonders gut gefallen hat oder hat euch ein Whisky durch irgendwas besonders gut gefallen?
Marc, du siehst aus, als ob du was zu sagen hättest. Geh voran.
Wir haben jetzt ja wiederum vom deutschen Whisky auch eine Brennerei, nur wieder einen ganz kleinen Teil davon gesehen. An sich kann ich sagen, ich mag deutschen Whisky. Kann man sagen, wenn man schon einen deutschen Whisky mag, mag man deutschen Whisky. Ich mag ein paar deutsche Whiskys. Ich mag ein paar schottische Whiskys. Ich mag ein paar australische Whiskys. Das hatten wir ja schon alles. Dem muss ich dann sagen, ja, ich mag deutschen Whisky. Und mir hat der heute auch wieder sehr gut gefallen. Der eine ein bisschen besser als der andere. Auch da war der Muscatel für mich so ein bisschen hinten raus. Ein bisschen hat bei mir diesen Sweet Spot ein bisschen mehr getroffen. Der ging fast schon in so eine Richtung, was wir bei den letzten Malen hatten, in diese STA-Fassgeschichte, ein bisschen würziger. Irgendwie hatte der ein bisschen mehr. Oder vielleicht war es auch einfach der Süßwein, der das halt gebracht hat. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass deutscher Whisky, das liegt vielleicht auch wieder da am Alter, ein bisschen und dann auch in der Fassauswahl ein bisschen mehr in your face ist, aber nee, ein bisschen mehr, du bekommst, was du liest auf dem Etikett, so von wegen Ruby Port oder Bordeaux Finish oder Muscatel, du hast dann halt darüber ein bisschen mehr, also ja. Mhm. Nichtsdestoweniger fand ich das heute wieder sehr schön und ich freue mich sehr, dass ihr diese Whiskys mit mir geteilt habt und den Likör. Oh Gott, von dem Likör habe ich noch was, die werde ich gleich noch mit runternehmen.
Wenn er deiner Freundin schmeckt, ich habe noch mehr. Komm euch besuchen, dann schenke ich einen aus. Gar kein Thema.
Also, ja, ich mag deutschen Whisky. Ich finde deutschen Whisky toll.
Und den zweiten ein bisschen lieber als den ersten heute.
Ja, aber das ist ja, wie gesagt, einfach nur auch Typsache, ist ja subjektiv.
Dann übernehme ich einfach und schließe mich Marc an allem an. Nein, so einfach mache ich es mir nicht. Ich finde, wir haben beim Festival des deutschen Whiskys viele schöne Sachen gesehen. Allerdings ist es wirklich für mich bei einer Whisky-Messe, wenn ich auf einer Whisky-Messe, wenn wir zu Hansa Spirit fahren und schottischen Whisky trinken, es ist so, ich erwarte im Schnitt, wenn ich fast keine Ahnung habe, was ich im Glas habe, erwarte ich bei schottischem Whisky eigentlich immer, er gefällt mir gut bis sehr gut, ist eigentlich meine Basiserwartung. Und das, wenn ich was habe, was mir nicht so gut gefällt, dann ist es eher eine tatsächlich eine negative Überraschung. Bei deutschem Whisky ist es eigentlich für mich eher umgekehrt. Im Schnitt erwarte ich was mir nicht so richtig gut gefällt. Und wenn ich dann mal was wirklich habe, was mir sehr gut gefällt, ist es für mich eine positive Überraschung. Deswegen tue ich mich bis heute mit deutschem Whisky erheblich schwerer, als ich mich mit schottischem zum Beispiel tue oder auch zum Beispiel mit japanischem. Also kann ich zum Beispiel für japanischen auch sagen, an japanischen Whisky gehe ich eigentlich mit der gleichen Erwartung ran. Mittlerweile vielleicht sogar, weil ich sehr viele, sehr gute Erfahrungen mit japanischem Whisky gemacht habe, mit noch höheren Erwartungen, als ich bei schottischem Whisky habe. Deswegen hat Palatinatus mich so abgeholt. Was ich noch, ich glaube, wen wir schon mal im Stream hervorgehoben hatten, war Simon, der was ganz anderes macht, weil der noch viel mehr aus eigener Hand macht im Handcrafting-Bereich und auch sehr abwechslungsreiche, sehr spezielle, sehr aufregende Sachen hat. Ich glaube nicht, dass alles davon oder viel davon für jeden funktioniert, aber wenn man da eine Sache hat, die für einen persönlich so einen Sweet Spot trifft, dann glaube ich, kriegt man da was man sonst fast nirgendwo kriegt. Habe ich wirklich so in dieser Form noch nirgendwo gesehen. Da ist, glaube ich, Palatinatus deutlich allgemein verträglicher. Ich war heute wieder wirklich überzeugt davon, weil die für mich Auch von der Überraschung her, weil ich glaube, das ist so eine deutsche Brennerei, die nicht jeder oder fast jeder auf dem auf dem Radar hat. Hashtag Elsburn lese ich da. Mir haben beide gut gefallen, beide Whiskys. Der Whisky-Likör läuft außer Konkurrenz, den finde ich große Klasse jedes Mal, wenn ich ihn trinke. Kann ich nur empfehlen. Mir hat heute der Muscatella wesentlich besser gefallen, weil er viel mehr Breite hatte, er hatte viel mehr Tiefe, er hat ein viel besseres Gesamtpaket gepackt, für mein Empfinden. Diese Nadelholznote, die ist wirklich überraschend in dem. Ich finde, die gehört da nicht rein, aber nicht einfach, weil sie überraschend ist, weil ich sie nicht erwarten würde, wenn ich einen schottischen Whisky hätte. Nicht, weil sie nicht reinpassen würde oder nicht, weil sie negativ auffällt, sondern sie ist wirklich einfach überraschend. Aber insgesamt, obwohl er nur 3 Jahre alt ist, packt er für mich das wesentlich bessere Paket. Insbesondere, wenn ich Wasser reinmache, entwickelt er vorne eine tolle Süße mit diesem ausgeprägten Nadelaroma. Hinten raus die Minze verschwindet für mich ein bisschen und wird durch eine sehr angenehme Eiche ersetzt. Hätte ich sofort mitgenommen. Also, wenn du sagst, lass uns doch mal Flaschen tauschen, dann bin ich auf dem Weg. Ich fahre vielleicht lieber morgen, aber...
naja, kannst ja mit meiner Frau und deiner Frau nachher noch zusammen, die haben ja anscheinend noch ihren eigenen Abend gerade parallel laufen. Gut, dann sind die Abschlussworte heute mal bei mir, das ist selten. Ich kann mich allem nur anschließen, ich würde es etwas diplomatischer sagen und sagen, der erste Whisky ist für mich der für tendenziell häufigere Abende, also da es ist so, der ist ein bisschen gefälliger, easy, so, ne? Und der Muscatella, da muss man auch schon Lust drauf haben, weil der doch speziell ist, aber trotzdem dann auch vielleicht etwas aussagekräftiger, so. Und der Likör außer Konkurrenz, den nehme ich ab jetzt zum Zähneputzen morgens. der ist auf jeden Fall sehr schön. Vielleicht als abschließendes Wort zu deutschem Whisky. Schön, dass Simons bei dir auch so im Gedächtnis geblieben ist, weil da habe ich auch dran gedacht. Einfach so eine Manufakturgeschichte, die auch sehr klein, sehr handwerklich, irgendwie hochwertig krasses Zeug macht einfach. Und das kann man ganz furchtbar finden oder ganz cool. Und das kann von jeder Flasche, die nebeneinander steht, auch von dem einen in das andere wechseln. War bei mir auch so. Aber es zeigt eine Sache, die ich mir bei deutschem Whisky langsam ein bisschen mehr wünschen würde. Ich habe das Gefühl, in der Qualität ist deutscher Whisky die letzten Jahre ganz gut gestiegen. Ja, also durchschnittlich schon nach oben gegangen. Und ich habe aber immer noch das Gefühl, deutscher Whisky macht sehr viel in ganz kleinen Auflagen, in ganz kleinen Einzelfassgeschichten, in hier und in da. Und deswegen weißt du nie so genau, auch innerhalb einer Brennerei, was du bekommst. Und ich würde mir wünschen, dass sich so langsam bei mehreren Brennereien so etwas wie ein Standard, nicht nur im Sinne von Standardabfüllung, sondern auch im Sinne von Basisniveau, dass sich das etablieren würde. Und St. Kilian hat das jetzt mit dem Peated und dem Classic, heißt der andere, glaube ich, oder? Gemacht. Bei Nine Springs gibt es den Triple Cask, den es immer gibt. So ein paar machen das schon, aber ich habe das Gefühl, aktuell ist es noch sehr viel so in diese Richtung, so Single Cask und so. Und da kann das eine total geil sein. Dann kaufst du das nächste und denkst, puh, das ist jetzt aber grundverschieden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Ich will gar nicht sagen, dass ich das so easy könnte. Es ist sehr, sehr schwer, so einen Standard zu etablieren und den immer wieder hinzukriegen. Das ist, glaube ich, auch eine hohe Kunst, die man auch üben und erlernen muss und so weiter. Aber ich glaube, das wäre der nächste große Schritt, wenn das viele Brennereien machen würden. Insofern hoffe ich, dass der einfach kommt, weil das würde ich sehr, sehr cool finden. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich sage nochmal danke, Flo, fürs zur Verfügung stellen heute Abend des Whiskys und des Likörs und an alle da draußen und alle, die uns zugehört haben und so. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Chatten, fürs Zuhören, fürs Teilhaben und so weiter. Falls ihr es noch nicht getan habt, folgt uns, abonniert uns, was auch immer das Medium euch zur Verfügung stellt. Ich sag, habt ein wunderschönes Wochenende oder was auch immer, einen guten Weg zur Arbeit, je nachdem, was gerade ansteht. aber zeitlich jetzt ist passend. Schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Schöne Brotzeit.